Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Manchmal wundert es Hans-Jürgen Barth schon, welche angeblichen Selbstverständlichkeiten immer wieder mit großer Werbe in die Welt gesetzt werden. Hier ein Beispiel. In der Einladung zum Symposium Mediendemokratie der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Uni Hamburg heißt es, ich verkürze leicht, öffentliche Kommunikation schlägt vielerorts um in den Emotionsmodus. Die Vereinbarung, nach faktenbasierter Diskussion zu einem vernunftgeleiteten Konsens zu gelangen, scheint über Bord geworfen. Und noch deutlicher hier, öffentliche Kommunikation in der modernen Mediengesellschaft sollte, so das normative Wunschbild, rein rational geleitet sein. Ganz ehrlich, ich fliege hier total aus der Kurve. Wer glaubt denn sowas? Nein, auch wir hier in unserem Qualitätsmedium Deutschlandfunk beziehen bei unserer Berichterstattung ständig Emotionen mit ein. Emotionen bei euch sind erwünscht, gerade bei Nova auf unseren sozialen Plattformen. Sie gehören ganz eng mit der Vernunft zusammen, sind untrennbar. Und das schon immer, ist nicht neu. Nein, nein, wir haben kein normatives Wunschbild, das ausschließlich rational geleitet sein muss, hatten es auch nie. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Fakt ist, ich esse mein Frühstücksei gerne halb und halb, halb flüssig, halb hart. Und ihr? Wie viele, wohlgemerkt rein rationale Antworten, könnt ihr mir jetzt bieten? Und im Hotel, da darf es nur hart gekocht serviert werden. Merkt ihr was? Als Journalist im Deutschlandfunk bin ich völlig außerstande, euch zu berichten, welches Ei rein rational am besten schmeckt. Das muss jeder von euch selbst mit seinem Gefühl ausmachen. Ich kann euch da überhaupt nicht ansatzweise rein rational leiten. Hätte es auch vor 50 Jahren nicht gekonnt. Und dass wir in solchen Fragen zu guter Letzt auch noch einen ausschließlich vernunftgeleiteten Konsens finden müssen, sorry. But I don't know. Aber, wir starten ja jetzt erst mit der Diskussion über dieses Thema und da sind solche Hypothesen wie hier natürlich immer willkommen, um einen prima Einstieg zu finden.
Ein großer Teil der politischen Eliten hat die demokratiegefährdenden Entwicklungen in der Gesellschaft nicht erkannt. Nur Bürger, die sich respektiert fühlen, haben einen Anreiz, demokratische Spielregeln einzuhalten.
Die meisten von uns kennen Kontexte und nehmen auch daran teil, die wir im wissenschaftlichen Diskurs als stammtischähnlich bezeichnen würden. Wir echauffieren uns aktuell darüber, dass die Gesellschaft vermeintlich in separate Filterblasen zerfällt.
Ein wachsender Teil der Repräsentierten fühlt sich von den Repräsentanten eben einfach nicht mehr vertreten.
Hier habt ihr schon die Stimme unter anderem von der emeritierten Politikwissenschaftlerin Christine Landfried gehört, die sagt, auch gefühlte Wahrheiten sind legitim. Und da bin ich jetzt ganz, ganz dicht bei ihr. Gesprochen hat sie am 26. Oktober 2017 an der Uni Hamburg zum Thema kulturelle Voraussetzungen der Mediendemokratie im 21. Jahrhundert.
Es ist meine Hypothese, dass ein Mangel an Verständnis eines großen Teiles der politischen, der journalistischen und wissenschaftlichen Eliten für die Probleme der Globalisierungsverlierer die zunehmende und häufig demokratische Normen verletzende Emotionalität der öffentlichen Kommunikation erklärt. Die politischen Eliten verurteilen die Emotionalität der öffentlichen Kommunikation etwa über Fragen der Migration, obwohl sie selbst viele Jahrzehnte mit einer Inszenierung der Politik in der Öffentlichkeit dazu beigetragen haben, dass der öffentliche Diskurs auch nicht nur rational war. Mit schönen Reden haben sie die Krise der repräsentativen Demokratie verdrängt. Und nun lässt sich die kritische Lage nicht mehr schönreden. Die Erfolge der Populisten sind real. Der Selbstbetrug funktioniert nicht mehr. Da wirkt es wie ein Symbol für die Abgehobenheit der Eliten, wenn Politiker bei öffentlichen Veranstaltungen, was wir im Wahlkampf oft sehen konnten, auf Marktplätzen einfach weiterreden, obwohl gepfiffen wird und ohnehin keiner mehr was verstehen kann. Zu den kulturellen Voraussetzungen der Demokratie in der Mediengesellschaft gehört das Engagement der Bürger für eine gemeinsame Zukunft. Die öffentliche Debatte über unterschiedliche Vorstellungen, wie diese Zukunft aussehen soll, ist auf die Bereitschaft aller Beteiligten angewiesen, den Gesprächspartnern in ihrer Andersartigkeit mit Verständnis zu begegnen und ihre Anliegen als legitim zu betrachten. Nur Bürger, die sich respektiert fühlen, haben einen Anreiz, demokratische Spielregeln einzuhalten. Die Öffentlichkeit als kulturelle Voraussetzung von Demokratie zielt aber zugleich auch auf einen rationalen und auf einen faktenbasierten Diskurs. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, wohl aber der Zusammenhang von öffentlicher Kritik und von einer Rationalisierung politischen Handelns ist die Idee der Öffentlichkeit, die wir auch in der Mediendemokratie im 21. Jahrhundert nicht aufgeben dürfen. Jürgen Habermas spricht von dem Gebot einer politisch funktionierenden Öffentlichkeit. Und nur wenn wir diese ernst nehmen, können wir sagen, dass wir in der Kontinuität mit dem demokratischen Rechtsstaat leben. Ich werde nun mein Argument in drei Schritten entwickeln. Erstens werde ich am Beispiel einer Installation von Bruce Naumann beschreiben, auf welche Weise Künstler zum Nachdenken und zur Skepsis gegenüber Rationalität anregen. So wie die Kunst nach den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges an die Grenzen der Vernunft geriet und Künstler den Möglichkeiten der Kultur misstrauten, so wächst heute in einer Welt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich zunimmt und die Umwelt zerstört wird, die Skepsis gegenüber dem Anspruch der Rationalität demokratischer Verfahren. Zweitens werde ich den öffentlichen Diskurs über die Folgen der Globalisierung analysieren, also natürlich nur kurz skizzieren. Die politischen Eliten haben sich in diesem Diskurs verselbstständigt und die Demokratie in eine kritische Lage manövriert. Die Journalisten wiederum haben nicht selten in zu großer Nähe zur Machtelite ihre Aufgabe der Kritik und Kontrolle vernachlässigt. Und drittens möchte ich dann begründen, weshalb wir in der Tat über das Verhältnis von Ratio und Emotion in der öffentlichen Kommunikation neu nachdenken müssen. Es käme darauf an, Emotionen und Affekte eben nicht auszugrenzen, sondern sie durch Kommunikation über Differenz in vernünftige und einer pluralistischen Demokratie würdige Bahnen zu lenken. Hannah Arendt hat ein Konzept entwickelt, das ich als Ausgangspunkt nehmen möchte, um dann am Ende einen Vorschlag zu machen, wie man ansetzen könnte, hier Rationalität und Emotionalität zu verknüpfen. Erstens, die kulturellen Voraussetzungen der Demokratie in der Mediengesellschaft. Rechtzeitig zu diesem Symposium, als hätten Sie es gewusst, hat das Metropolitan Museum in New York eine Ausstellung eröffnet mit dem Titel Delirious, Art at the Limits of Reason. Und im Katalog lesen wir Folgendes. Diese Ausstellung erkundet Kunst und Geschichte des Deliriums von 1950 bis 1980, einer Zeit, die von der Brutalität des Zweiten Weltkrieges und der schnellen Ausbreitung des industriellen Kapitalismus geprägt war. Die Skepsis gegenüber Wissenschaft und Technologie, verknüpft mit der Angst vor den Fähigkeiten von Wissenschaften und Technologie zur Massenvernichtung beizutragen, entwickelten sich zu einem Misstrauen gegenüber dem Rationalismus. In der Ausstellung wird also die Globalisierung reflektiert. Globalisierung beginnt ja im Bereich der Gewalt mit der Atombombe. Also bevor wir sonst über Globalisierung reden, fängt das schon da an. Und in einer Installation nun von Bruce Naumann werden die Worte Leben und Tod, Liebe und Hass, Lust und Schmerz in einem Kreis angeordnet und sie leuchten abwechselnd auf. In der Mitte des Kreises sind die Worte Tier, Mensch, Natur zu einem Friedenszeichen zusammengefügt. Dieses Friedenszeichen sehen wir aber auch nur ab und zu, sondern es wechselt dann eben ab. Einmal leuchtet auf Tier, Mensch, Natur. Das Durcheinander von unzusammenhängenden Zeichen führt beim Betrachter, bei der Betrachterin zu ruckartigen Bewegungen der Augen. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Und auf diese Weise bringt Naumann die Fragmentierung und die Nichtlinearität der modernen Gesellschaften ins Bewusstsein. Die menschlichen Emotionen wie Liebe und Hass, Lust und Schmerz werden ebenso durcheinander gewirbelt wie die friedliche Existenz von Tier, Mensch, Natur. In den Bildern der Ausstellung Delirious, Art at the Limits of Reason, werden wir mit einer chaotischen, verzerrten, unsere Sinne irritierenden, keineswegs friedlichen oder gar mit Vernunft zu erfassenden Welt konfrontiert. Es ist bedrückend, durch die Ausstellung zu gehen. Es gibt ein langes Video, das Fotos aus dem Vietnamkrieg zeigt. Die Installationen waren für mich ein Ausdruck einer aus den Fugen geratenen Welt, in der sozialer Zusammenhalt brüchig wird und die Orientierung verloren geht. Die fundamentale kulturelle Voraussetzung einer Demokratie, nämlich das Engagement der Menschen für eine gemeinsame Zukunft, geht dabei verloren. Wenn aber diese Gemeinsamkeit verloren geht, dann geht auch Vertrauen in Institutionen verloren. Und deshalb beobachten wir nicht zufällig einen immensen Vertrauensverlust in wichtige demokratische Institutionen wie politische Parteien, Parlamente und Regierungen auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene. Ein wachsender Teil der Repräsentierten fühlt sich von den Repräsentanten eben einfach nicht mehr vertreten. Nach den neuesten Daten des Eurobarometers haben nur 33% der befragten Bürger in den 28 Mitgliedstaaten Vertrauen in die Europäische Union. Auf der nationalen Ebene sieht es nicht besser aus. Im Durchschnitt haben nur 28% der Bürger Vertrauen in ihr nationales Parlament. Man muss sich das klar machen, das ist nicht einmal ein Drittel der Bürger, die ihrer Volksvertretung Vertrauen entgegenbringen. Noch schlechter ist es gegenüber der Regierung, sind es nur 27%. Die politischen Parteien sind ganz am Ende 15% Vertrauen. 15% Vertrauen in den traditionellen Parteien. Die Wertschätzung demokratischer Institutionen und rechtsstaatlicher Verfahren ist aber eine kulturelle Voraussetzung der Demokratie. Wir müssen unseren Staat nicht gleich lieben. Es war eine sympathische Feststellung des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, dass er seine Frau und nicht Staaten liebe. Und doch ist demokratisches Regieren auf das Engagement der Bürger für diese demokratischen Institutionen und Normen angewiesen, um auf dieser Basis über die Zukunft diskutieren und entscheiden zu können. Zu diesem öffentlichen Diskurs gehören die emotionale und die rationale Dimension. Auch gefühlte Wahrheiten sind legitim. Diese Legitimität gilt in einer Demokratie unter zwei Bedingungen. Erstens der Bereitschaft anzuerkennen, dass andere Menschen und andere Gruppen andere Wahrheiten fühlen. Und zweitens der Bereitschaft, die jeweils gefühlte Wahrheit mit Fakten, Expertisen und Statistiken zu konfrontieren, um sich dann zu fragen, weshalb man eine durch Daten verifizierte Realität möglicherweise anders empfindet. Wie kommen Menschen dazu, etwas zu sagen, das offensichtlich nicht wahr ist? Wahrheit ist auf der Basis von überprüfbaren und jederzeit durch neues Wissen revidierbaren Erkenntnissen möglich. Wenn man diese durchaus bestreitbare normative Annahme teilt, dann heißt dies auch zu prüfen, welche Interessen denn die Wissenschaftler und Experten verfolgen, ob ein Foto manipuliert ist und wie beispielsweise die veröffentlichten Statistiken zustande gekommen sind. Und wir müssen beachten, dass die journalistischen Eliten, die unsere Sicht der Realität weitgehend prägen, ein von der Logik der Medien repräsentiertes Wirklichkeitsbild mit eigenen Schwerpunktsetzungen und problematischen Blindstellen repräsentieren. Das war ein Zitat jetzt von Irene Neverla. Über die spezifische Logik der Medien hinaus sind Journalisten wie auch Wissenschaftler natürlich in ihre Zeit eingebunden. Eva Menasse hat recht, wenn sie im Spiegel schreibt, dass viele, Zitat, erfahrene Journalisten nicht mehr zu bemerken scheinen, wie sehr ihnen die in der Luft liegenden Emotionen in ihre Texte rinnen. Dabei würden wir sie gerade jetzt so dringend brauchen, in einer Zeit größter medialer und politischer Verunsicherung durch den in den Glasfaserkabeln tobenden Lügenhurrikan, dem wir sonst ohne jede Gegenwehr ausgesetzt sind. Zitat Ende. Doch die Gegenwehr der Journalisten gegen die emotional vorgetragenen Vereinfachungen von Populisten kann nur effektiv sein, und hier würde ich Eva Menasse widersprechen, wenn man Emotionen und dann aber auch die Emotionen der Journalisten nicht verteufelt, sondern sie ernst nimmt und nach den Gründen fragt. Einer der Gründe für unbewusste Emotionen ist natürlich der Habitus im bourdieuschen Sinn, den auch Journalisten haben und mit dem sich Irene Neverle auseinandergesetzt hat. Journalisten sind in bestimmte Schulen gegangen, leben in einem bestimmten sozialen Umfeld, sie haben Interessen, sie bringen vielfältige außerberufliche Erfahrungen mit. Und Irene schreibt dann, zitiere, Journalisten spielen stets, so Irene, positionsbedingte Strategien und Mechanismen des sozialen Feldes, sie spielen eine Rolle, welche nicht auf einer rationalen, mechanistischen Logik beruhen, sondern auf dem oftmals unbewussten, intuitiven, aber strategisch sozialen Sinn. Zitat Ende. So viel also jetzt zu den kulturellen Voraussetzungen von Demokratie, wobei ich die wichtigste finde eben, dass man sagt, das Engagement der Bürger für eine gemeinsame Zukunft und damit zusammenhängend eben auch die Wertschätzung von demokratischen Verfahren, und genau diese beiden Aspekte sind, denke ich, heute in Gefahr. Ich komme zum zweiten Punkt, die Folgen der Globalisierung und wie werden sie öffentlich diskutiert in der Mediengesellschaft. Wir beobachten seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in den Bereichen der Wirtschaft, der Kommunikation, der Mobilität und der Umwelt eine zunehmende Entgrenzung oder Globalisierung. Ich verstehe hier Globalisierung als Zunahme grenzüberschreitender Prozesse, Strukturen und Handlungen. Während sich in den Bereichen der Kommunikation, der Wirtschaft und der Umwelt diese Entgrenzung mit großer Intensität und sehr schnell durchsetzt, gibt es aber auch Bereiche wie die Bildung, in denen der Nationalstaat noch eine große Rolle spielt. Globalisierung ist also immer ein soziales Geschehen, das in unterschiedlichen Bereichen mit ganz unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher Reichweite stattfindet. Wie reagiert die Politik auf diesen rasanten sozioökonomischen Wandel? Irene Neverle hat untersucht, welche Rolle die Medien in diesem dynamischen Wandel spielen und auf welche Weise sie Kontinuitäten und Orientierung vermitteln. Hier möchte ich mich jetzt mit der Rolle der Politik beschäftigen und der Auseinanderentwicklung zwischen einem beschleunigten gesellschaftlichen Wandel auf der einen Seite und einer sich nur langsam ändernden Politik auf der anderen Seite. Dabei hat der rasche sozioökonomische Wandel eine Richtung. Das ist nicht irgendwie ein objektives Geschehen. Er ist mit einer ungleichen Verteilung von Gütern, Dienstleistungen, Kapital, technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften verbunden. Doch obwohl die ökonomische Ungleichheit in und zwischen Staaten weitreichende Folgen für die kulturellen Voraussetzungen der Demokratie haben, wird man nicht sagen können, dass die Politik auf den Wandel effektiv reagiert oder gar Orientierung vermittle. Nehmen wir den Wandel mit Kulturgütern. Der Welthandel mit Kulturgütern ist von 46 Milliarden Dollar im Jahr 1990 auf 350 Milliarden im Jahr 2014 angestiegen und hat sich damit fast versiebenfacht. Im Jahr 2014 kam aber die Hälfte aller Exporte von Kulturgütern aus nur 4 Ländern: China, USA, Großbritannien und Deutschland. Dies zeigt auf einen Blick, man braucht gar nicht mehr Daten, die Ungleichheit der kulturellen Macht, die mit dem wachsenden internationalen Handel von Kulturgütern verbunden ist. Die Politik hat aber wenig unternommen, hier gegenzusteuern. Die Versuche etwa der UNESCO mit einer Konvention zur kulturellen Vielfalt, die Asymmetrie der kulturellen Macht zu verringern, diese Versuche waren nicht erfolgreich. Nehmen wir die Langzeitstudie von Thomas Piketty zum Kapital im 21. Jahrhundert. Er zeigt, dass die Einkommen aus Kapital prozentual stärker wachsen als das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Diesen Mechanismus müssen wir aber dann im Zusammenhang sehen, dass ja die Vermögen, das Kapital schon sehr ungleich verteilt ist. Piketty fordert uns dazu auf, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass die Kapitalrendite schneller wächst als die Gesamtwirtschaft. Zitat, dies führe zu einer globalen Dynamik der Vermögensakkumulation und Verteilung, die explosive Folgen zeitigen und eine völlig außer Kontrolle geratene Spirale der Ungleichheit in Gang setzen könne. Die verfügbaren Statistiken belegen, dass die Vermögen schneller wachsen als die Einkommen und insbesondere die Ungleichheit der Vermögen zunimmt. Wie viel Prozent an Vermögen haben die obersten 10% einer Bevölkerung? Das ist also sehr viel. Es sind etwa 60% des gesamten Vermögens besitzen 10%, die obersten 10% unserer Bevölkerung. Die ökonomische Ungleichheit gefährdet die kulturellen Voraussetzungen der Demokratie. Denn die wachsende Ungleichheit bedeutet, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft zurückgeht. Es hat sich gezeigt, dass ein Teil der Bürger aus den sozial benachteiligten Schichten an politischer Partizipation nicht mehr interessiert ist und nicht mehr wählt. Sinkt die Wahlbeteiligung, sind es vor allem die Bürger mit niedrigem Einkommen und mit niedriger Bildung, die nicht mehr zur Wahl gehen. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt für eine Demokratie. Diese Bürger sind nicht mehr davon überzeugt, dass sich die Politik überhaupt für ihre Anliegen interessiert. Der Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit und Wahlbeteiligung hat seit den 80er Jahren statistisch nachweisbar zugenommen. Die wachsende Ungleichheit beeinflusst auch den Umgang mit einer der wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, mit Flucht und Migration. Wenn die sozial benachteiligten Schichten den Eindruck haben, dass sie nun zusätzlich zu ihrer ohnehin schwierigen ökonomischen Lage auch noch die meisten Belastungen tragen müssen, die mit Migration zusammenhängen, weil eben Flüchtlinge eher in ihrer Nachbarschaft wohnen als in den wohlhabenderen Gegenden, dann vertieft diese Wahrnehmung die kulturelle Spaltung einer Gesellschaft. Wenn man plötzlich der Meinung ist, man muss um Arbeitsplätze konkurrieren, man muss um Wohnraum konkurrieren, das hängt eben zusammen, nicht nur mit der Ungleichheit, sondern eben auch dann mit der Wahrnehmung, also mit der objektiven Ungleichheit und der Wahrnehmung. Wie haben die Massenmedien dieses politisch folgenreiche Thema der ökonomischen Ungleichheit behandelt? Irene Neverla schreibt, ich zitiere, eigentlich ist die Rolle des Journalismus, für Selbstbeobachtung der Gesellschaft zu sorgen, Themen zu vermitteln und letztlich integrativ zu wirken, dringlicher denn je. Aber der Journalismus muss diese Funktion nun stärker als zuvor teilen mit nicht-professionellen, aber durchaus machtvollen Kommunikatoren in den sozialen Netzwerken des Internet. Sind die Massenmedien der Seismograph, der in Zeiten einer wachsenden Polarisierung der Gesellschaft registriert, welche Sorgen die Bürger auch aus weniger sichtbaren Schichten bewegen? Nehmen wir das Beispiel des Fernsehens, das ja trotz der sozialen Medien noch immer eine hohe Aufmerksamkeit im öffentlichen Diskurs besitzt. Ich kann nun keine systematische Analyse vorlegen, ich habe nur eine Stichprobe von 3 Talkshows gemacht. Eine Talkshow von 2012, eine von 2015 und eine von 2017. 2012 Sandra Maischberger, Thema: Der Millionär hat's schwer, Reiche zur Kasse bitte. In dieser Sendung wurde das Thema der Ungleichheit auch nicht annähernd in seinen wichtigen Aspekten behandelt. Gleich zu Anfang erlebten die Zuschauer die Unternehmerin Claudia Obert, die der Meinung sei, so die Anmoderation, dass sie mit ihren Steuern bestimmt 50 Hartz-IV-Empfänger, und so war der Ausdruck, durchfüttere. Sie berichtete, dass sie lieber 1.000 Euro am Tag ausgebe, als 1.000 Euro spare, für, das ist jetzt alles Originalton, für Champagner und Kaviar arbeite und daher ein sehr, sehr positives Element dieser Volkswirtschaft in Deutschland und der Weltwirtschaft sei. Zitat Ende. Argumente wurden kaum ausgetauscht und die Teilnehmer nahmen auch nicht aufeinander Bezug. Gegen Ende der Sendung kapitulierte Sandra Maischberger. Zitat, wir kommen hier nicht einen Punkt weiter. Zitat Ende. Wohl wahr. Sachlicher ging es in der Sendung von Anne Will zum Thema boomende Börsen werden nur die Reichen immer reicher am 18. März 2015 zu. In dieser Sendung wurden die politischen Folgen der Ungleichheit thematisiert. Die Autorin Julia Friedrichs erwähnte auch das Buch von Piketty und vertrat die Meinung, dass die Vermögenskonzentration aus der Demokratie eben nicht das Beste heraushole, weil es zu einer Schieflage und ungleicher Verteilung komme. Sie verstehe daher das Unbehagen an der Entwicklung der immer stärkeren Vermögenskonzentration. Zur dritten Talkshow, die ich erwähnen möchte, waren Bürger 2017 im April eingeladen, um mit Andrea Nahles von der SPD und Jens Spahn von der CDU zum Thema zu sprechen, viel Arbeit, wenig Geld, lohnt sich Leistung heute, um darüber zu diskutieren. Zu Beginn betonte die Moderatorin Maybrit Illner, dass dieses spezielle Format den Bürgern die Chance gebe, auf Augenhöhe mit Spitzenpolitikern zu diskutieren. Dieses sollte eigentlich in einer Demokratie selbstverständlich sein, dass Bürger auch mal mit Spitzenpolitikern diskutieren und dann auch Augenhöhe. Was soll so ein Ausdruck? Die Öffnung der Talkshow für Bürger wurde durch eine enorme Einengung auf zwei Parteien des Meinungsspektrums auf Seiten der beteiligten Politiker konterkariert. Also das waren dann wirklich nur die große Koalition, die von Seiten der Politiker da auftrat. Am Schluss meiner kleinen Stichprobe möchte ich kurz auf das TV-Duell eingehen zwischen Angela Merkel und Martin Schulz, das viele von Ihnen gesehen haben. In diesem Duell spielte praktisch das Thema der Ungleichheit keine Rolle. Bei den Fragen zur Flüchtlings- und Migrationspolitik wurde nicht an einer Stelle erörtert, und ich habe es mir nochmal angeschaut, inwieweit vielleicht ökonomische Unsicherheit bei einem Teil der Bürger zu einer wachsenden Ablehnung der Einwanderung führen könne. Etwa nach einer Stunde wurde dann die soziale Gerechtigkeit als Thema angekündigt. Doch schon nach wenigen Minuten des Austausches nur über Rente mit 67 driftete die Diskussion auf das Nebengleis der Maut. Die Journalisten der vier Fernsehanstalten immerhin haben es zugelassen, dass von der Maut über die Dieselaffäre das Thema der sozialen Gerechtigkeit völlig aus dem Blick geraten ist. Und dann ging man schnell zum Schlussteil über, in dem auf kurze Fragen kurze Antworten gegeben werden sollten. Weil es so schön ist, wie Maybrit Illner betonte. Damit war wohl die angestrebte Kürze gemeint, denn das Fernsehen liebt es kurz und knackig. Es zeigt sich, dass nur bei so einer kleinen Stichprobe, dass die enge Verflechtung zwischen einer immer mediengerechter handelnden politischen Elite und einer immer politisch handelnder Medienelite verhindert, dass im Fernsehen die realen politischen Zusammenhänge an das Licht der Öffentlichkeit kommen. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Im Fernsehen wird Politik inszeniert und die Journalisten werden in Interviews und Talkshows meist nur noch zu Stichwortgebern für die Selbstdarstellung, noch dazu nur einen kleinen Teil der herrschenden Elite. Die Inszenierung von Politik und Fernsehen beeinflusst aber nicht nur die Urteilskraft der Zuschauer, sie beeinflusst auch die Urteilskraft der beteiligten Politiker. Das wird meist übersehen. Denn diese Urteilsfähigkeit ändert sich, wenn ich einen großen Teil meiner Zeit damit verbringe, wie ich mich im Fernsehen darstelle und wie ich Events vorbereite, die für das Fernsehen wieder geeignet sind. Die übermäßige Bedeutung, die der mediengerechten Darstellung zugemessen wird, beeinträchtigt am Ende die Problemwahrnehmungsfähigkeit der politischen Elite. Ein großer Teil der politischen Eliten hat die demokratiegefährdenden Entwicklungen in der Gesellschaft nicht erkannt. Das hängt natürlich nicht nur mit der medialen Darstellung zusammen, das ist nur ein Punkt. Man hat sich eingeredet, dass der soziale Zusammenhalt noch funktioniere und die Ängste der Globalisierungsverlierer und Gegner im Grunde eine Randerscheinung seien. Diese Vorstellung, so Jakob Augstein in dem Buch über die Lügenpresse, was ihr zusammen herausgegeben habt, hier am Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft, also diese Vorstellung, dass ja immer noch der soziale Zusammenhang funktioniere, Zitat, ist heute als Illusion entlarvt. Aber es waren nicht die Journalisten, die diese Enthüllungsarbeit geleistet haben. Zitat Ende. Und während die politischen Eliten sich jahrelang selbst mit dieser Inszenierung von Politik nicht viel gerade um Rationalisierung in der öffentlichen Debatte gekümmert haben, wird nun die mangelnde Rationalität der Populisten an den Pranger gestellt. Es ist daher Zeit, dass die politischen und journalistischen Eliten Emotionen im öffentlichen Diskurs nicht ausgrenzen, sich der eigenen Subjektivität und Interessensbindung bewusst werden und die demokratische Auseinandersetzung auf der Basis eines wechselseitigen Einfühlungsvermögens aller Beteiligten führen. Die Rationalität des öffentlichen Diskurses könnte gerade durch das Einbeziehen der Emotion zurückgewonnen und vielleicht auch gesteigert werden. Über einen möglichen Ansatzpunkt in dieser Richtung möchte ich im letzten Teil sprechen. Das Konzept Hannah Arendt zur Verknüpfung von Ratio und Emotion. Hannah Arendt hat in ihrem Aufsatz Thinking and Moral Considerations aus dem Jahr 1971 ein Konzept zur Aktivität des Denkens entwickelt, das zunächst erstmal nichts mit dem öffentlichen Diskurs zu tun hat. Ihr Konzept wurzelt in der Differenz, die wir als Individuen in uns tragen. Zitat: A difference is inserted in my oneness. Was meint sie damit? Sie schreibt, bei den Dingen, die in der Pluralität existieren, besteht die Differenz immer in Relation zu anderen Dingen. Also eine Rose ist eine Rose und etwas anderes im Verhältnis zu einer Tulpe. In Relation zu sich selbst ist eine Rose eine Rose. A rose is a rose is a rose. Das ist aber anders bei Menschen. Ich zitiere das: This curious thing I am needs no plurality in order to establish difference. It carries the difference within itself. Das heißt, wir können als Menschen mit uns selbst in Dialog treten. Und deshalb ist eine Differenz bei uns sozusagen in der Person angelegt, wenn wir uns bewusst werden, wenn wir wirklich über Dinge nachdenken, wenn wir diese sozusagen Aktivität des Denkens praktizieren. Deswegen ist es nach Hannah Arendt auch eine vergebliche Suche, dass man immer sagt, also wir suchen nach der Identität. Wenn wir nach der Identität in diesem Sinne suchen, argumentiert sie, dann würden wir also Bewusstsein verlieren. Denken ist für Hannah Arendt etwas anderes als Wissen. Und das ist jetzt der Bezug zu diesem Symposium. Denken ist für sie die Suche nach Sinn, a quest for meaning, und der Produktion verifizierbaren Wissens. Das wäre Wissenschaft. Im Denken unterbrechen wir Wissen und Handeln und stellen die herrschenden Doktrinen und Verhaltensregeln immer wieder auf den Prüfstand. Wir ziehen uns aus der Öffentlichkeit zurück und fragen uns, ob das, was um uns herum geschieht, einen Sinn ergibt. Ohne diese Reflexion, ohne das Denken und, was sie sagt, dem gnadenlosen Auseinandernehmen des herrschenden Wissens, sei ein Leben nicht lebenswert. Das sagt sie im Anschluss an Sokrates, den sie da zitiert. Das Denken als Sinnsuche beschäftige sich mit Freiheit, Gerechtigkeit, Glück, Schönheit, Mäßigung, Freude, also all den unsichtbaren Dingen, zu denen wir uns durch unser Denken in Beziehung setzen. Diese Textstelle von Hannah Arendt erinnert wieder an eine Installation von Naumann, die er auf der 53. Biennale in Venedig gezeigt hat. Und da hat er in Neonröhren jetzt nicht nur wie Hannah Arendt die Tugenden, die schönen Dinge gezeigt, er hat auch immer den Gegenpart gezeigt, dann die Laster dazu. Also bei Fortitude, Stärke, steht dann dagegen Anger und Zorn, bei Mäßigung steht gegenüber Gefräßigkeit. Und all diese Neonröhren, also diese Begriffe von Gefühl und von Tugenden und aber auch Schwächen, die leuchten immer für kurze Momente auf. Mäßigung, Weisheit, Hoffnung, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, dagegen Zorn, Gefräßigkeit, Stolz, Neid, Geiz, Faulheit. Und ab und zu leuchten alle Begriffe zur gleichen Zeit auf. Und so ist es eine mögliche Interpretation, dass er uns bewusst machen will, dass wir als Individuen und als Gesellschaft die Wahl haben, welche Eigenschaften wir realisieren wollen. Das Denken, diese Aktivität des Denkens, so Arendt, schafft zwar selbst keinen Wert und kann uns auch nie sagen, endgültig, was gut und böse ist, aber das schafft unser Urteil über das, was wir guten Gewissens tun können. Denken hängt für sie mit moralischen Abwägungen zusammen. Die Aktivität helfe uns, verhängnisvolle Fehler in Gewissensfragen zu vermeiden, in Zeiten, in denen die vorherrschende Politik uns ansonsten in unbewusste Komplizenschaft mit großen Verbrechen wie dem Holocaust führt. Das ist natürlich aus der Zeit jetzt von Hannah Arendt. Heute würde man überlegen, in welche Verbrechen laufen wir im Moment, ohne vielleicht wirklich die Aktivität des Denkens einzuschalten und da mal drüber nachzudenken. Die politische und moralische Bedeutung des Denkens zeige sich also in den Momenten, in denen die Dinge auseinanderzufallen drohen und es keinen sozialen Zusammenhalt mehr gebe. Ich bin vorhin gefragt worden, was würde Hannah Arendt zu Trump sagen? Und da würde sie in dem Zusammenhang mit diesem Aufsatz natürlich sagen, ja, der zieht sich nicht aus der Öffentlichkeit mal zurück, um vielleicht mal drüber nachzudenken, ob das, was ist, wirklich gut so ist, wie es ist. Ich denke, das wäre möglicherweise eine Antwort, die im Sinne dieses Aufsatzes wäre. Das Denken bei Hannah Arendt ist in der Sprache dieses Symposiums eine Verbindung von Ratio und Emotion. Es ist Nachdenken, Prüfen dessen, was wir sozusagen gewohnt sind zu glauben, zu wissen und gleichzeitig moralische Erwägungen gelten zu lassen. Alle Menschen besitzen die Fähigkeit dieses Denkens. Das ist nichts speziell für Wissenschaftler. Und es wäre die Aufgabe von politischen, journalistischen und wissenschaftlichen Eliten, im öffentlichen Diskurs zu diesem Nachdenken anzuregen, im Sinne von Arendt in ihrer Begrifflichkeit Störenfriede zu sein. Das Denken findet zwar nicht in der Öffentlichkeit statt, erzeugt aber, sobald man dann am öffentlichen Diskurs teilnimmt, dort Resonanz. Das Denken als Dialog mit uns selbst in der Suche nach Sinn gründet für sie in der Differenz des Individuums und öffnet uns zugleich für die Vielfalt an Differenz, die wir in der Öffentlichkeit antreffen. Ich denke, hier ist die Verbindung zu unserem Thema. Das Konzept Arendts kann also eine Grundlage für eine Öffentlichkeit sein, in der es um demokratische Kommunikation über Differenz geht. Eine Kommunikation, die auf dem Verständnis für andere in ihrer Andersartigkeit, zugleich aber auch auf rationalen demokratischen Regeln beruht und dem Anspruch, in der Emotionalität immer moralische Erwägungen gelten zu lassen. Ein Beispiel für diese skizzierte Verbindung ist die Rede, die Emmanuel Macron in der Sorbonne über Europa gehalten hat am 26. September 2017. Er hat die Rede nicht im Parlament, nicht in Brüssel, nicht im Fernsehen gehalten. Er hat einen Ort gewählt, an dem die Wissenschaft und damit die Suche nach überprüfbarer Wahrheit im Mittelpunkt stehen. Die Rede dauerte 1,5 Stunden. Sie ist in Schriftform 26 Seiten lang und er hatte danach 1 Stunde Zeit für Fragen und Antworten mit Studenten. Macron machte Schluss mit dem ewigen Verzagen, wenn es um Europa geht. Zitat in der englischen Übersetzung: It is always too early or too late. They have got used to such tactics. It's so much easier to never explain where we want to go, where we want to lead our people, and to remain with hidden arguments because we have simply lost sight of the objective. Zitat Ende. In der Rede werden europäische Politiken radikal überprüft. Selbst vor der Agrarpolitik, die in der EU sakrosankt ist, macht Macron nicht Halt und macht Vorschläge, was da radikal zu ändern ist. Ich könnte viele Beispiele nennen, die deutlich machen, dass Macron über die in der EU herrschenden Mechanismen sehr wohl abseits von der Öffentlichkeit reflektiert hat. Das war keine Rede, die ihm geschrieben worden ist. Und dann hat er die Ergebnisse dieser Überlegungen in der Öffentlichkeit vorgetragen. Er bricht aus der Routine aus. Er ist offensichtlich selbst verblüfft über die unsinnigen Entwicklungen, wie wir sie in Europa beobachten. Und er verblüfft nun seine Zuhörer und wird in den Worten Hannah Arendts zum Störenfried. Er macht zugleich praktische Vorschläge für die Zukunft. Die Rede ist voller Emotionen, wie Macron selbst zugibt, als er zu Studenten und Journalisten am Ende sagt: Nun werde er auf Fragen antworten und sein Projekt präzisieren. Ein Projekt, das er, wie wohl zu spüren sei, mit Leidenschaft vertrete. Es gibt also durchaus Beispiele für eine öffentliche Kommunikation, in der Ratio und Emotion ihren Platz haben. Etwas Neues geschieht und über dieses Neue in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Sie werden jetzt einwenden, die Emotion Macrons für Europa hat natürlich nichts mit der Emotion der Populisten zu tun, ihrem Nationalismus und manchmal auch Rassismus. Das ist richtig. Aber die Politik Macrons ist gleichwohl ein Beispiel, wie in Zeiten, in denen Populisten an Einfluss gewinnen, Gegenbewegungen entstehen und ein neues Ideal öffentlicher Kommunikation, wenn auch nur in Ansätzen, sichtbar wird. Es wird also darauf ankommen, den Populisten mit Respekt zu begegnen, ihre Aussagen mit belegbaren Fakten und Argumenten zu konfrontieren und ihnen dann in solchen Diskussionen auch mal ganz persönlich die Frage zu stellen, können Sie das immer noch sagen, nachdem Sie das und das gehört haben, nachdem wir die und die Fakten erwähnt haben, würden Sie das jetzt noch so sagen? Vielleicht auch mal wirklich auf diese persönliche Ebene zu gehen. Die kulturellen Grundlagen der Demokratie werden beschädigt. Wachsende Ungleichheit, und ich denke, dass das die Ursache ist für diese kulturellen Probleme, das ist sozusagen das A und O. Und nicht zufällig in diesem neuen Film The Square sehen wir zum ersten Mal, jedenfalls ich zum ersten Mal in einem Film, sehr häufig die Situation von Obdachlosen. Ich habe das noch nie in einem Film so gesehen. Der Film geht über Kultur und Kulturschaffende, aber das ist die Basis. Und ich denke, die Basis für die kulturelle Gefährdung von Demokratien ist eben diese Ungleichheit. Sie zerstört den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in demokratische Verfahren. Das mangelnde Verständnis der Eliten für die Sorgen der sozial benachteiligten Schichten erklärt die wachsende Emotionalität des öffentlichen Diskurses. So wie Hannah Arendt, für mich war es ein überraschender Gedanke, in der Aktivität des Denkens rationales Prüfen. Ich habe Denken immer nur mit Rationalität verbunden. Sie ist aber jetzt mit moralischen Erwägungen verknüpft. So gilt es in der Aktivität der öffentlichen Kommunikation, Ratio und Emotion zu verbinden und hier eine neue Perspektive zu diskutieren auf diesem Symposium. Schließen möchte ich wiederum mit einem Kunstwerk. Die Künstlerin Agnes Dehne ist in Budapest geboren und lebt jetzt in Amerika, verzerrt in ihren Bildern Space Map Projections die Welt. Sie fügt die Welt, die wir als Rund und Globus gewöhnt sind, in einen Würfel oder in einen Donut, um durch die Verzerrung unseren Blick für neue Perspektiven zu öffnen. In den Beschreibungen zu diesen Bildern von ihr lesen wir, Zitat, die Wissenschaft hilft uns dabei, die Welt zu erklären. Aber die Welt passt nicht immer in den Rahmen, den die Wissenschaft zur Verfügung stellt. Irrtümer, Diskrepanzen und sogar Absurditäten können entstehen, wenn ein System, ein wissenschaftliches System, plötzlich mit anderen Gegenständen oder ein Natursystem zusammentrifft. Agnes Dehne stellt daher die Welt in neue Zusammenhänge, in Würfel, manchmal auch in Schnecken. Und indem die Koordinaten der Welt dann in ungewohnten Formen erscheinen, wird der Planet verzerrt und öffnet sich, wie die Museumsleute schreiben, einer unlogischen Logik. Die gewohnte Interpretation verliert ihre Gültigkeit. Zitat Ende. Ihre Bilder beruhen, so Agnes Dehne selbst in einem Buch, wo sie Schriften zu ihrer Kunst zusammengestellt hat, auf den, Zitat, und hier ist das Thema unseres Symposiums, miteinander in Konflikt stehenden und zugleich interdependenten Elementen von Irrationalität und Vernunft. Herzlichen Dank.
Soweit Christine Landfried mit ihrem Hauptvortrag zur Mediendemokratie. Ratio und Emotion im öffentlichen Diskurs zu verknüpfen und das im Sinne von Hannah Arendt, dazu riet sie uns allen in ihrem Impulsvortrag. Daran anschließend äußerten sich andere Fachleute zu ihren Thesen. Einer davon war der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Professor Uwe Hasebrink vom Hans-Bredow-Institut, ebenfalls in Hamburg. Und auch er kam ordentlich zur Sache.
Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind schon sehr merkwürdige Leute. Da gibt es Anlässe, die über und über mit Emotionen aufgeladen sind. Und was machen wir? Wir organisieren einen rationalen Diskurs über Öffentlichkeit im Emotionsmodus, der an dem Problem ansetzt, dass zu viele Emotionen im Spiel sind. spielen wir also dieses Spiel, gehen wir unserer Aufgabe nach und versuchen uns einen Reim auf das zu machen, was wir im Moment im Feld der Medien und Kommunikation beobachten können oder wie viele heute es wahrscheinlich eher formulieren würden, was wir beobachten müssen. Ich gehe dabei davon aus, dass die Veranstalter sich bewusst waren, dass eine Anfrage an mich, einen kurzen Kommentar abzugeben zu dem gemeinsamen Thema, dass der bei mir zwangsläufig dazu führt, dass ich über Mediennutzung spreche, dass ich insbesondere über Medienrepertoires spreche und dass ich auch über kommunikative Figurationen spreche. Nun, dieser Verdacht bestätigt sich, ich enttäusche Sie nicht, ich werde über alles von denen reden. Der Ausgangspunkt, der sich mir stellt angesichts des gesetzten Rahmens, und da passt es, glaube ich, auch ganz gut zu Ihnen, Frau Landfried, derzeitige Diagnosen zum Zustand der öffentlichen Kommunikation tendieren zu sehr vereinfachten Annahmen, gerade über die Mediennutzerinnen und Mediennutzer. Wir meinen sie ja zu kennen. Sie bevorzugen emotionalisierte Botschaften, sie sind anfällig für Fake News, sie posten Hassbotschaften, sie verschanzen sich in Filterblasen und Echokammern. Solche Einschätzungen basieren durchaus zum Teil auf empirischen Beobachtungen. Sie gehen aber doch, das ist mein Hauptpunkt, fehl. Sie gehen fehl, weil sie sich auf die betreffenden Praktiken, die nun mal gerade von Interesse sind, also das Posten von Hassbotschaften oder das Hereinfallen auf Fake News, ganz fokussieren und dabei vernachlässigen, dass Menschen diese Medien und diese Praktiken in ihrem Alltag auch in ganz entgegengesetzter Weise praktizieren. Menschen suchen gut begründete Botschaften. Sie möchten Journalismus, dem sie vertrauen können. Menschen stehen sensationellen Meldungen skeptisch gegenüber, weil sie denken, so sensationalistisch kann es nicht wahr sein. Sie stehen Hassbotschaften verständnislos gegenüber und sie suchen gezielt nach vielfältigen Informationsquellen. Auch das ist empirisch zu belegen. Wie sind diese widersprüchlichen Beobachtungen einzuordnen? Ich will dazu drei kurze Punkte machen. Der erste Punkt: Menschen stellen sich spezifische Informationsrepertoires zusammen, die sich aus ganz unterschiedlichen Elementen zusammensetzen. Die Komposition dieser Elemente ist das Interessante für die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Nicht, ob da Emotionen drin vorkommen, sondern ob darin auch etwas anderes neben Emotionen drin vorkommt. Dass wir emotionalisierte Anteile in unseren Repertoires haben, ist kein Anzeichen für ein Problem, eher schon Anlass zur Hoffnung. Es kommt eben darauf an, wie diese mit dem restlichen Repertoire zusammenspielen. Der zweite Punkt, den wir zu bedenken haben. Wie wir diese Informationsrepertoires zusammenstellen, ergibt sich aus den spezifischen Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen, aus denen seit einiger Zeit Andreas Hepp, der Mitleidende oder Mitschuldige an diesem Konzept, ergibt sich aus den kommunikativen Figurationen, in die wir eingebunden sind und an deren kommunikativen Praktiken wir teilnehmen und die wir damit kommunikativ mitkonstruieren. Wie wir nun tagtäglich am eigenen Leibe erfahren, unterscheiden sich diese Figurationen maßgeblich in ihren Handlungsorientierungen, in dem, was dort jeweils wichtig ist, aber auch in der Art und Weise, wie wir dort normalerweise kommunizieren und was wir für am Platze halten. Und das, was uns insgesamt ausmacht, das Informationsrepertoire, setzt sich aus beidem zusammen. Kommen wir zum dritten Punkt, der zu den derzeitigen Irritationen führt, aus meiner Sicht. Wieso machen wir uns im Moment so viel Gedanken über diese Fragen? Das Neue an der Medien- und Kommunikationslandschaft ist, dass insbesondere durch soziale Medien es dazu kommt, dass wir mehr und mehr kommunikative Figurationen, dass sie mehr sichtbar werden. Wir nehmen plötzlich wahr, wie Menschen in ganz anderen Figurationen miteinander umgehen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Was für uns mehr oder weniger irritierend ist. Wir echauffieren uns aktuell darüber, dass die Gesellschaft vermeintlich in separate Filterblasen zerfällt. Was aber tatsächlich geschieht, ist, dass wir, insbesondere die von Christine Landfried behandelten Eliten, aus unseren wohlgehüteten Blasen herausgerissen und mit Kommunikationsphänomenen konfrontiert werden, die unseren normativen Vorstellungen von öffentlichen Diskursen nicht entsprechen. Aus meiner Sicht gab es die vorher auch schon. Aus meiner Sicht haben wir vorher selber auch schon daran teilgenommen, nämlich immer dann, wenn wir am Stammtisch sitzen. Aber jetzt können wir nicht umhin. Wir sehen sie publiziert vor uns. Unsere liebgewordenen Kategorien, nach denen wir gerne versuchen einzuteilen, Ratio, Emotion, Öffentlichkeit, Privatheit, geraten uns dadurch plötzlich durcheinander. Wir alle in unseren kommunikativen Praktiken wissen nicht mehr so richtig sauber zu unterscheiden, kommuniziere ich hier eigentlich öffentlich, kommuniziere ich privat, kommuniziere ich im Wesentlichen emotional oder kommuniziere ich im Wesentlichen argumentativ. Was müssen wir also tun, um in die Schlusskurve zu kommen? Aus meiner Sicht müssen wir uns Öffentlichkeit, im Titel dieser Veranstaltung ist der Singular, sagen wir besser Öffentlichkeiten, sehr viel genauer angucken in der Art und Weise, wie sie kommunikativ durch das Handeln der Mediennutzerinnen und Mediennutzer konstruiert werden. Wir müssen uns genauer damit auseinandersetzen, wer nimmt denn tatsächlich daran teil und wer nicht. Das ist ein wichtiger Punkt aus dem Beitrag. Worin liegen die jeweils relevanten Leitbilder? Worum geht es da eigentlich? Wir nehmen auch deswegen auch mal an Stammtischen teil, weil da offenbar was dran ist. Das hat auch seinen Sinn in dem Moment für uns. Und wie genau wird kommuniziert? Was mir in diesem Zusammenhang mit dem Wie wird genau kommuniziert wichtig ist als Bemerkung vor dem Schlusssatz, der wesentliche Beitrag sowohl von Wissenschaft als auch von Journalismus bei dem Bild, das wir von diesen kommunikativen Figurationen gewinnen. Die Art und Weise, wie im Moment über Öffentlichkeit berichtet wird, mit dem völlig selbstverständlich davon ausgehen, dass Öffentlichkeit in Filterblasen zerfällt, völlig selbstverständlich davon ausgehen, dass bestimmte Gruppen der Bevölkerung auf Fake News hereinfallen, dass bestimmte Gruppen der Bevölkerung nur noch mit Hassbotschaften unterwegs sind, ist irreführend und gibt uns ein Bild, hat dann entsprechend auch Relevanz, hat Folgen für die Art und Weise, wie wir mit unserer Öffentlichkeit umgehen. Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen sind da in den letzten Jahren auch schon eigentlich tagtäglich unterwegs zu versuchen, den Ball flach zu halten und erzählen, so jetzt mal langsam, es ist nicht alles nur Filterblase, es ist nicht alles nur Fake News. Das erscheint mir ein besonders wichtiger Punkt. Wenn wir in dieser Weise genauer auf Öffentlichkeiten schauen und sie besser verstehen, dann könnte etwas gegeben sein, was so wie die Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit mit größerer Gelassenheit und einem argumentativ besser geschärften Blick über die Rolle von Emotionen nachdenken kann, um dann dort auch emotionale Beiträge zu leisten, wo dies tatsächlich angebracht ist und nicht in oberflächlicher Empörung über vermeintliche Phänomene, die so eher nicht das Problem sind. Okay.
Christine Landfried und soeben Uwe Hasebrink waren heute bei uns zu Gast im Hörsaal. Wir sendeten Ausschnitte vom Symposium Mediendemokratie 2017 an der Universität Hamburg. Es stand unter dem Motto Öffentlichkeit im Emotionsmodus. Wendezeiten im wissenschaftlichen und journalistischen Diskurs.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.